Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Das ist der Kompressor-Podcast. Mein Name ist Busat Can. Gute Orte für Kultur. In dieser Serie beschäftigen wir uns mit coolen Orten, die für eine Subkultur stehen, die sich in Vereinen und Bündnissen stark machen, Kultur bieten und für eine wehrhafte Demokratie kämpfen. Heute geht es nach Thüringen in den fränkisch geprägten Süden. Wir zoomen uns in den Landkreis Hildburghausen in den Ort Kloster Fessra. Dort arbeitet Thomas Jakob, ist unter anderem Sprecher im Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit bei uns im Kompressor. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Ja, bevor wir darüber sprechen, was Ihr Bündnis alles leistet, wie Ihre Kulturarbeit aussieht, lassen Sie uns mit Blick auf die gestrige Stichwahl in Ihrem Landkreis über Politik sprechen. Gestern fand eine Stichwahl statt. Rechtsextremist Tommy Frank hätte Landrat werden können. Die hat er verloren. Das heißt, wie haben Sie den Tag erlebt und was heißt das für Sie?
Ja, also es ist schon mal natürlich sehr beruhigend, dass er die Wahl nicht gewonnen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gestern sehr hin und her gerissen. Natürlich einerseits die Beruhigung zu sagen, dass er die Wahl nicht gewonnen hat. Aber wenn man natürlich sieht, dass er es als bekennender Neonazi geschafft hat, 30,6 oder 30,7%, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf.
30,5 habe ich zuletzt
oder 30,5% erreicht hat, also 30% trotzdem zu erreichen, dann ist das natürlich auch für die Region ein klares Zeichen. Und man merkt auch, das nimmt einen dann auch schon ganz schön mit, dass man weiß, halt 30% wählen der Neonazi. Und das ist nochmal was anderes. Ich muss das immer wieder auch ein bisschen abdifferenzieren zwischen den Bereichen, ob jemand jetzt vielleicht eine AfD wählt oder jemanden wie Tommy Frank, der halt fest und stark in der rechten Szene verortet ist.
Das heißt, genau, fast jeder dritte Wähler hat für den Rechtsextremisten gestimmt. Mhm. Wie mobilisiert er denn seine Anhänger? Was ist das für ein Mensch?
Ich glaube, man muss sich das immer genau angucken und ich versuche das auch immer ein bisschen in der Außendarstellung zu erklären, dass die Region eine Besonderheit hat. Er ist niemand, der stark auf Aggression oder Gewalt oder Einschüchterung setzt, sondern eher sich als Kümmerer versucht darzustellen. Indem er sich so darstellt zu sagen, ich übernehme einen Gasthof in einem kleinen Ort, ich bringe Leben wieder in den Ort mit hinein, ich mache Angebote vielleicht auch mal an Familien, an Kinder, ich mache Weihnachtsfeiern, ich versuche vielleicht auch mal irgendwohin etwas zu spenden, damit ich so wahrgenommen werde. Er versucht sich ein Kümmerer-Image zu geben und versucht in eine Lücke hineinzukommen, die an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich da ist oder da gewesen ist. Das ist sein Stil, den er versucht auch mit hinzubekommen. Und das ist auch so ein bisschen die Problematik, auch mit den Rechtsrockkonzerten, mit denen er ja vor vielen Jahren auch angefangen hat, dass er natürlich in eine Lücke hineingesprungen ist, wo in vielen Ecken im Landkreis eigentlich kaum noch irgendetwas war. Und das zieht natürlich auch den einen oder anderen dann auch an, weil unabhängig von der Haltung und Einstellung dahinter, aber wenn halt irgendwo auf dem Dorf irgendwo was ist, dann ist natürlich die Verleitung schon eher da zu sagen, da gehe ich auch mal hin und gucke mir das mal an.
Der Kümmerer, der Gasthof, die Rechtsrockkonzerte, darüber sprechen wir gleich noch. Aber was mich noch interessieren würde, er ist ja trotzdem bundesweit als Neonazi bekannt, ist jetzt kein Landrat geworden, aber mich irritiert doch, wie so ein astreiner Nazi überhaupt zur Landratswahl zugelassen werden konnte. Also was wurde da beim Thüringer Kommunalwahlgesetz übersehen?
Na, ich glaube, es zeigt deutlich, dass es eine Schwachstelle im Thüringer Kommunalwahlgesetz gibt. Nämlich genau die Situation, dass quasi die Entscheidung des Wahlausschusses nicht noch einmal überprüft werden kann. Also der Wahlausschuss hat ja die Entscheidung getroffen, ihn zur Wahl zuzulassen, was für mich auch absolut unverständlich ist. Und wir hatten ja auch über das Bündnis im Vorfeld nochmal über eine Petition versucht, auch auf die Situation aufmerksam zu machen und dem Wahlausschuss dazu gehend zu motivieren, zu sagen, holt euch alle möglichen Informationen ein, dass das Innenministerium entsprechende Informationen zuliefert. Das ist auch alles geschehen. Und trotz allem, trotz dieser eigentlich relativen Klarheit, dass er niemals eigentlich diesen Beamtenstatus, dieses Wahlbeamtenlandrat erreichen könnte, haben sie ihn zugelassen. Und das ist echt unverständlich. Und das ist aber eine Baustelle, an der wir momentan auch weiterarbeiten wollen und werden, weil nach der Wahl ist vor der Wahl. Und was man sich halt reell verdeutlichen muss, ist, er ist jetzt in einen anderen Ort gezogen. Dort gibt es jetzt dann irgendwann in 2 Jahren auch eine hauptamtliche Bürgermeisterwahl und dort wird die gleiche Situation wieder auftreten. Und man muss jetzt eigentlich an das Kommunalwahlrecht ran, um genau so etwas vermeiden zu können.
Das andere, was er geschafft hat, ist es, ein Gasthaus zu bekommen. Vielleicht können Sie das auch mal beschreiben von seiner Aufmachung mit den, finde ich zumindest, sehr deutlichen Schriftzeichen und Codes aus der Nazi-Szene. Wie ist er an dieses Gasthaus gekommen? Wusste man damals nicht, dass er rechtsextrem ist?
Also zum einen vielleicht zur Erklärung, der Gasthof in Klosterfessra ist ihm nicht, sondern die Gemeinde hat quasi mit dem Kauf Ende 2014 ihr Vorkaufsrecht wahrnehmen wollen. Und es hat jetzt quasi bis Oktober 2023 gebraucht, bis quasi durch alle möglichen verwaltungsrechtlichen Instanzen der Gemeinde auch das Vorkaufsrecht zugesprochen wurde. Also das nur zur Erklärung, er wird den Gasthof verlieren, er muss dort raus. Das ist aber ein langes Prozedere, was natürlich gelaufen ist an der Stelle. Also fast 10 Jahre, die es jetzt gebraucht hat, um ihn aus dieser Gaststätte auch wieder herauszubekommen. Und das halt auch nur mit natürlich bestimmten Maßgaben, die zum Beispiel den Denkmalschutz oder auch die Nutzung des Objektes angeht. Das wird nicht bei allen Gaststätten funktionieren. Aber ich glaube, das, was die große Problematik war, und das ist schon länger in der Region so ein bisschen die Problematik, dass er halt zum Teil auch genau deswegen toleriert wird, dass es durchaus nicht abwegig ist für den einen oder anderen zu sagen, ach, dann verkaufe ich halt an ihn. Dass halt dieses Einsickern in die Gesellschaft und die Normalisierung von rechtsextremen Umtrieben schon viel, viel weiter ist, als man an der einen oder anderen Stelle denkt. Und deswegen ist es für ihn auch möglich, dort an einen Gasthof heranzugehen, den zu kaufen, die Mittel aufzubringen und sich dort dann entsprechend einzunisten.
Und das vor allem auch unter dem Denkmal, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, als ein Mensch, der sich einfach nur um seine Bürgerinnen und Bürger sorgt, der sich kümmert. Aber können Sie diesen Gasthof nochmal näher beschreiben? Also welches Spiel er da mit den Zeichen betreibt, wie seine Kommunikation an die Gesellschaft funktioniert?
Also der Gasthof hat sich ja natürlich über die Jahre hinweg schon gewandelt. Er hat relativ viel versucht, auch nach außen hin mit eindeutigen Symboliken auch nochmal zu verdeutlichen. Er hat ganz viele Lampen zum Beispiel auf der Terrasse stehen und die sind zum Teil mit dem Thüringer Löwen, aber auch mit schwarzen Sonnen ausgestattet. Das ist natürlich ein Zeichen, was in die rechte Szene hineingeht. Er versucht sich immer wieder natürlich auch in gewissen Grauzonen entlang zu hangeln, dass es nicht zu offensichtlich ist, aber dass zumindest für diejenigen, die szenetypisch unterwegs sind, eine klare Erkennbarkeit da ist. Auch im Innenbereich geht es natürlich sehr stark um Nazi-Devotionalien, um Runen, um die Verherrlichung gerade von Wehrmachts-Devotionalien und allem Möglichen, was damit verbunden ist. Und er versucht halt natürlich, das ist eine Strategie, die leider halt in den letzten Jahren zu gut funktioniert hat, mit Provokationen auf den Gasthof aufmerksam zu machen. Die ersten Provokationen, die zum Beispiel kamen, waren zu Hitlers Geburtstag am 20.04. dann halt bewusst zu plakatieren und zu sagen, endlich Geburtstag feiern. Ohne das jetzt genau zu benennen, aber jeder, der natürlich den Kontext weiß und kennt, das verfängt an der Stelle. Oder er verkauft halt natürlich Schnitzel für 8,88 Euro, mittlerweile schon ein bisschen teurer. Er versucht es mit Bier, indem er ein Reichsbräu rausgibt. Und das ist immer wieder etwas, was natürlich auch nach außen hin aufgenommen wird, auch von den Medien. Das wird natürlich zu Recht auch skandalisiert, das ist gar keine Frage. Aber das ist natürlich eine Werbung für ihn, die er nutzt. Mhm. Und er bewegt sich halt mit seinem Tun immer wieder an einer ziemlich rechtlichen Grauzone. Ich glaube auch, dass er da tatsächlich rechtlich sehr gut beraten ist, weil bisher hat es noch nicht dafür ausgereicht, dass es tatsächlich zu einer entsprechenden Strafanzeige gerade nochmal wegen Volksverhetzung oder anderer 86a-Delikte ausreicht. Aber es ist eine Grauzone, in der man sich bewegt. Man sieht genau, um was es eigentlich gehen soll. Es geht um Rechtsextremismus, es geht um die Verherrlichung des Zweiten Weltkriegs und das ist wirklich die große Problematik.
Lassen Sie uns auch mit Blick auf Ihre Arbeit, Sie setzen sich für eine wehrhafte Demokratie ein, auf Ihr Bündnis, Ihren Verein schauen. Wie ist der entstanden? Das Bündnis gibt es ja genauso lange wie den Gasthof, den der Rechtsextremist seit 9 Jahren führt.
Genau. Also als bekannt wurde, dass der Gasthof an Tommy Frenk verkauft wurde und Tommy Frenk war für viele in der Region einfach natürlich schon ein Begriff, weil er ja schon sehr lange auch in der rechten Szene tätig ist und war und dort auch schon absehbar war, was natürlich der Hintergrund sein sollte, wenn er einen Gasthof kauft, nämlich dann den als Veranstaltungsort auch zu nutzen. Und deswegen ist auch Anfang 2015 das Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit in Klosterfessra entstanden. Mit Leuten, die halt aus dem Ort kamen, aus dem benachbarten Museum in Klosterfessra. Es ist ja ein wunderschönes historisches Museum, was in Klosterfessra auch mitsteht. Und dort hat sich das Bündnis dann gefunden, um bewusst natürlich gegenzuhalten. Und es war auch gut, dass das genau so passiert ist, weil natürlich nach kurzer Zeit, nachdem der Gasthof gekauft wurde, fanden auch schon vor Ort die ersten rechten Konzerte mit einschlägigen rechten Bands auch statt.
Ihr Bündnis, das heißt für Demokratie und Weltoffenheit Klosterfessra. Mhm. Jetzt muss ich nochmal geografisch nachfragen. Ihr Sitz ist aber in Thema, ein anderer, größerer Ort, richtig?
Genau, genau. Thema ist knapp 1,5 Kilometer von Klosterfessrei entfernt. Man muss vielleicht, für alle, die sich regional nicht auskennen, das ist wirklich sehr nah beieinander. Und Thema und Klosterfessrei sind natürlich auch über die Geschichte von Tommy Frink miteinander verbunden. Denn natürlich ist der Gasthof in Klosterfessrei, aber Bekanntheit hat ja die Region und auch halt eine Negativbekanntheit auch über den deutschen Kontext hinaus bekommen. Thema nämlich mit der Durchführung der riesigen Rechtsrockkonzerte, die 2017 bis 2019 stattgefunden haben mit mehreren Tausend rechten Teilnehmern. Sozusagen hat sich das Bündnis über diesen Zeitraum hinweg erweitert. Es sind mehr Menschen auch aus Thema als größere Stadt mit dazugekommen. Und dann war es einfach irgendwann klar, dass wir Räumlichkeiten brauchen. Und die haben wir in Thema gefunden. Und deswegen ist der Sitz dort.
Der Veranstaltungsort, der ist auch interessant. Sie haben nämlich eine alte Orthopädie. Was hat es mit dem Namen auf sich? Was machen Sie da?
Das ist tatsächlich für uns ein wirklicher Glückstreffer auch gewesen, weil wir ab einem bestimmten Punkt tatsächlich in der Situation waren, dass wir Räumlichkeiten gebraucht haben, weil Frank natürlich versucht hat, immer wieder in öffentliche Räumlichkeiten der Stadt Thema zu kommen, also in die Säle, dort auch Konzerte durchzuführen und alles mögliche. Und daraufhin gab es dann auch nochmal Änderungen in der Satzung, sodass bestimmte Formate nicht mehr in den öffentlichen Räumlichkeiten stattfinden dürfen. Und als wir dann auf dieser Suche waren, ist tatsächlich der damalige Geschäftsführer der orthopädischen Schuhtechnik in Thema auf uns zugekommen und die haben neu gebaut und haben gesagt, Mensch, dieses alte Gebäude, was eigentlich nur in seiner ursprünglichen Form eine Mühle war und aber viele, viele Jahre seit den 50er Jahren als orthopädische Schuhtechnik genutzt wurde mit Verkaufsräumen und allem Möglichen, was damit verbunden ist. Und hat gesagt, Mensch, wollt ihr nicht reingehen? Wir wollen das Gebäude Stück für Stück dann versuchen zu verkaufen. Geht doch erstmal rein, mietet euch ein, dass das Gebäude nicht leer ist, verfällt nicht und das passt ganz gut. Und im Rahmen des Gesprächs tatsächlich wurde auch so ein bisschen deutlich, dass das Gebäude versucht wurde zu verkaufen und daraufhin auch Frank sich wohl darauf gemeldet hätte. Deswegen war für den Geschäftsführer ganz klar, nee, an den geht es natürlich nicht, sondern er wollte es sinnvoll und demokratisch nutzen und seitdem sind wir in diesen Räumlichkeiten drin.
Und dann interessiert mich noch, Sie selbst sind ja in der SPD. Wer gehört denn eigentlich alles zu Ihrem Bündnis? Wer engagiert sich da und warum haben Sie sich einen Tarnlabelnamen zugelegt? Vielleicht können Sie den auch nochmal beschreiben.
Also vielleicht zur Einordnung. Im Bündnis sind Menschen aktiv, die eine klare Haltung, eine weltoffene Haltung und eine klare Position gegen Rechtsextremismus haben. Das ist nicht parteipolitisch gebunden und es ist uns auch immer wieder wichtig, dass wir als Bündnis, als Bürgerbündnis, so bezeichnen wir uns auch, tatsächlich eine große Bandbreite ansprechen und nicht parteipolitisch gebunden agieren. Und was Sie gerade nochmal mit dem Tarnlabel angesprochen haben, das hat ein bisschen eine längere Geschichte. Wir haben als Bündnis angefangen als, ich sag mal so, klassisches Protestbündnis, in dem wir bewusst angefangen haben, wenn Frank Veranstaltungen gemacht haben, entsprechend darauf zu reagieren, Gegenproteste durchzuführen. Und irgendwann haben wir aber gemerkt, es ist, glaube ich, viel wichtiger, nochmal zu gucken, wie kann man eigentlich oder wie konnte das passieren, dass Frank da genau halt in bestimmte Lücken hineingerutscht ist. Und wir haben dann gesagt, nee, wir müssen als Bündnis nicht nur dagegen sein oder irgendwie immer nur mit Gegenprotesten agieren, sondern wir müssen eigentlich weiter vorne ansetzen. Wir müssen für die Region etwas tun. Wir müssen den Menschen etwas bieten, dass sie halt nicht auf rechte Parolen hereinfallen oder ihn als Kümmerer wahrnehmen, sondern tatsächlich ist es eine Lücke entstanden, die kann aber auch anderweitig gefüllt werden. Und dann haben wir zu diesem Zeitpunkt ab 2018 angefangen, auch bewusst kulturelle, informatorische Veranstaltungen, ein ganzes Spektrum an allen möglichen Versuchen dann durchgeführt. Wir haben aber am Anfang gemerkt, durch dieses Protestimage, was wir hatten, und wir bewegen uns ja im ländlichen Raum, der sehr konservativ geprägt ist, und für viele waren wir als Bürgerbündnis links. Das stört mich jetzt herzlich wenig, aber für viele Leute ist es ein Abschreckungsmechanismus gewesen, zu sagen, oh, zu den Linken kann man nicht gehen. Und daraufhin haben wir dann irgendwann die Überlegung gehabt zu sagen, ach, dann geben wir uns doch ein kleines Tarnlabel und führen dann darunter unsere kulturellen Veranstaltungen auch mit durch. Und haben dann irgendwann Tagamari gegründet. Und Tagamari ist der alte keltische Name von Thema und heißt die Stadt am Lehmsumpf. Das war tatsächlich faszinierend, dass man halt wirklich unter diesem Label Veranstaltungen da durchführen konnte, die Leute dann auch zu uns gekommen sind. Haben dann auf einmal festgestellt, doch, Mensch, das sind ja die gleichen Leute, die im Bündnis aktiv sind. Die sind gar nicht so schlimm. Man kann mit denen auch tatsächlich Spaß haben und man kann dort auch miteinander ins Gespräch kommen. Und das hat uns wirklich sehr gefreut, dass das so funktioniert hat.
Sehr cleverer Schachzug. Wie schwer ist es eigentlich, Künstlerinnen-Acts nach Thema zu bekommen? Oder anders gefragt, sind Sie auch mit anderen Initiativen vernetzt, um sich gegenseitig zu unterstützen?
Also das Netzwerken funktioniert tatsächlich ganz gut. Das hat auch gerade halt über diesen Zeitpunkt der großen Rechtsrockkonzerte gezeigt, dass das ja kein Phänomen ist, was Thema ja nun alleine trifft, sondern das gab es in vielen anderen Kommunen genauso. Und wir haben darüber uns auch immer wieder ausgetauscht und sind da auch wirklich in einem guten freundschaftlichen Austausch auch mit Bündnissen, gucken, welche Ideen haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle funktioniert. Man fährt auch hin, man unterstützt sich gegenseitig. Wir waren in Ostritz gewesen, in Ostsachsen, als dort die ersten großen Rechtsrockkonzerte auch mit waren und haben dort mit Unterstützung auch mitgegeben. Und so funktioniert das an vielen anderen Stellen auch. Wir waren zwischenzeitlich in Wunsiedel und sind eigentlich viel in Thüringen, aber auch mittlerweile bundesweit tatsächlich unterwegs. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass man sich halt gerade in diesen Kreisen auch immer wieder unterstützt und stärkt, weil tatsächlich die Anerkennung vor Ort auch durch die politischen Akteure, die da sind, die sind eher selten. Das muss ich auch schon ganz offen sagen, sondern es ist eher so, dass eine Anerkennung eher von außen kommt und in die Region getragen wird für das, was man dort tut, als dass es aus dem internen Bereich herauskommt.
Da sprechen Sie einen neuralgischen Punkt an. Ich denke, gerade ja, die politischen Akteure sind es nicht die Stimmen, die man braucht, um gegen Rechts, gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Denn wenn man das zum Beispiel sich anschaut, wie die AfD agiert, da scheinen sie ja bei jeder Kundgebung, bei jeder Veranstaltung vor Ort zu sein. Also wäre das etwas, was Sie sich für Ihre Arbeit wünschen würden? In Zukunft, was hilft, was würde Ihnen helfen?
Also natürlich, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass es eine politische Klarheit auch gibt. Vor allem wäre es für die Region erstmal wichtig, auch mal klar anzusprechen und anzuerkennen, zu sagen, dass wir ein Problem haben mit Rechtsextremismus. Und gerade jetzt die Zahlen, die müssten eigentlich bei allen etablierten Parteien die Alarmglocken läuten lassen, zu sagen, wir müssen da konsequent etwas tun und das halt auch mit einem Verständnis über die Parteigrenzen hinaus. Und das ist, glaube ich, eines der großen Probleme, was Frenk auch so groß gemacht hat, sondern man hätte sich viel, viel früher offensiver damit auseinandersetzen müssen und halt genau gucken können, was kann ich tun, damit er sich nicht weiter ausprägt. Und da hoffe ich jetzt tatsächlich, dass natürlich mit einem neuen Landrat eine andere Position auch entsteht. Aber auch wir als Bündnis werden dort einen viel, viel deutlicheren Druck auch ansetzen und zu sagen, wir wollen eine Strategie für den Landkreis und wir wollen darüber reden, was dann da ist, weil halt dieses Thema des Wegschauens und zu sagen, okay, huch, jetzt haben wir ja Glück gehabt, dass wir die Wahl gerade nochmal gewonnen haben im demokratischen Spektrum. Das wäre blauäugig, das so zu lassen, sondern man muss jetzt agieren, um dann wirklich es im Zaum zu halten, weil ansonsten Frenk ist jemand, der langfristig auch denkt und wenn es jetzt nicht funktioniert hat, dann passiert es vielleicht in den nächsten 5 Jahren oder es passiert vielleicht in den nächsten 10 Jahren irgendwann. Aber irgendwann könnte dieser Punkt auftreten, wenn man jetzt nicht eine klare Position mitbekommt. Und das, was vielleicht noch wichtig wäre, ist tatsächlich, weil Sie vorhin auf das Thema der Künstler nochmal angesprochen haben. Ich glaube, das ist mir ein ganz großes Anliegen. Wir versuchen immer wieder auch tatsächlich den Menschen etwas vor Ort auch mitzubieten, sie an irgendeiner Stelle abzuholen, auch mit unterschiedlichsten Formaten, auch gerade was Theater, was Musik angeht. Das, was ich aber immer wieder feststelle, ist tatsächlich, es ist ganz schwer, ein bisschen bekanntere Künstler zu kriegen. Wir haben eine ganz großartige regionale künstlerische Szene, die auch immer wieder uns auch mit unterstützt und die da ist. Aber tatsächlich die Zugkraft und auch tatsächlich dieses Menschen erreichbar machen zu können, das ist natürlich darüber deutlich schwieriger. Aber große Künstler ins Boot zu kriegen, das ist eine wirkliche Herausforderung. Außer die Leute, die halt eine klare Position hatten. Wir hatten Feine Sahne Fischfilet bei uns, Sebastian Krumbiegel war mehrere Male bei uns auch gewesen. Aber ansonsten ist es echt unglaublich schwierig. Und ich habe in Gesprächen mit Agenturen manchmal ganz merkwürdige Diskussionen dazu. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, natürlich ist es vielleicht schwierig, dass wir vielleicht jetzt nicht 10.000 Leute auf eine Wiese kriegen werden. Aber es wäre auch genauso wichtig zu sagen, dass man halt natürlich für 1.000 Leute vielleicht auch mal was machen kann, um dort eine andere Vielfaltsmöglichkeit auch einfach wieder zu zeigen und deutlich zu machen. Das ist unglaublich schwierig und ich würde mir da wirklich wünschen, dass halt Agenturen oder auch dass Künstlerinnen und Künstler tatsächlich wieder mehr den ländlichen Raum sehen, weil ich glaube, dort passiert, was uns gesellschaftlich echt schaden wird, wenn man nicht wirklich mehr den ländlichen Raum in den Fokus nimmt und dort auch Angebote schafft.
Den ländlichen Raum in den Fokus nehmen, das versuchen wir hier im Deutschlandfunk Kultur in unserer Sendung Kompressor mit unserer Rubrik Gute Orte für Kultur. Heute ging es nach Südthüringen. Da haben wir uns in die beiden Ortschaften Thema und Kloster Fessra begeben mit Thomas Jakob, Sprecher im Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit. Kloster Fessra leistet seit 9 Jahren Kulturarbeit und Protest gegen Rechtsextremismus. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Arbeit und natürlich dafür, dass Sie einstehen für eine wehrhafte Demokratie. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen lieben Dank, dass wir die Zeit haben durften, uns vorzustellen. Danke.